8. Ich erzählte Shelley von meiner 18 Stunden Liebesaffäre mit Lucas. Ich bezeichnete ihn als reisenden, obeinigen Sohn eines Ölmagnaten und sie schaute mich erstaunt an. Ich fragte sie, ob sie je in New York gewesen sei. Sie sagte, ja, vor 2 Jahren mit Stanley. Sie hob die knochigen Schultern in ihrem Anorak und sagte, weißt du, Carmel, New York ist genauso wie Manchester, nur höher. Damit war das Thema für sie erledigt. Es war früh an einem Donnerstagabend und wir waren im Zug auf dem Weg nach Macclesfield, um unseren alten Helden Stephen Unsworth zu suchen. Eigenartig, dass wir diese gemeinsame Vergangenheit hatten, Shelley und ich. Oder vielleicht auch nicht so eigenartig. Ich hatte ein 30 der billigsten Alkopops bei Threshers am Bahnhof Piccadilly gekauft. Shelley öffnete sie mit dem Flaschenöffner von ihrem Schlüsselring. Ich glaube, man muss ausreichend betrunken bleiben, damit man das nicht als schlechte Idee abhakt, sagte sie. Kann sein, aber ich genieße den Kick meiner nervösen Energie, sagte ich. Ich komme mir vor wie Bob Dylan, als er losgezogen ist, um Woody Guthrie im Greystone Hospital zu besuchen. Sie schaute mich wieder erstaunt an. Naja, so ungefähr, sagte ich. In dem klapprigen Zug nach Blackpool zog es heftig. Als wir durch einen Tunnel fuhren, zupfte Shelley ihre Mütze vor dem dunklen Fenster zurecht. Auf dem Bahnhof in Macclesfield sagte ich, so, da wären wir, in der Vergnügungsmetropole des Nordens. Ja, ja, sagte sie, wo du auf der High Street Männer sehen kannst, die sich damit vergnügen, auf und ab zu laufen und sich mit Billardstöcken eins über den Schädel zu ziehen. Wo lang geht's zum Sündenbabel? Ich ging den Hügel hinauf voran. Es war eiskalt, deshalb beeilte ich mich. Ich brauchte Shelley, um die Sache durchzuziehen, einerlei, wie sie ausging. Und was ich gesagt hatte, traf zu. Was mich antrieb, war meine nervöse Energie. Vielleicht hätte ich Stephen in Ruhe lassen sollen. Menschen sollten verschwinden dürfen. Ich wollte immer, dass ich und Toni verschwanden, dass wir verschwanden und keiner nachfragte. Aber, auch wenn das krass klingt, ich wollte mir das Schlimmste vor Augen führen, was ein unschuldiger Irrtum ist, nicht wahr? Davon lasse ich mich nicht abbringen. Was willst du denn eigentlich zu ihm sagen? Fragte Shelley. Ach, ich rede einfach mit ihm, sagte ich. Ich kann doch mit jedem reden. Am Ende von Stephens Straße bat ich Shelley, eine Sekunde anzuhalten. Weiter als bis hier bin ich nie gewesen, sagte ich. Es war eine ruhige Straße mit Doppelhäusern, lauter Sozialbauten. Wir gingen weiter und versuchten, die hinter Leitern, Efeu und leeren Blumenkörben verborgenen Hausnummern zu erkennen. Das Haus, das wir suchten, war nicht so schwer zu finden. Das vordere Zimmer im Erdgeschoss war dunkel, doch an der Seite war Licht. Hinter einer fröhlichen, gemusterten Jalousie sah man eine Reihe Nippesfigürchen auf der Küchenfensterbank. Ich kriegte einen Lachanfall und musste wegrennen. Shelley warf mir einen Blick zu, schnippte ihre aufgerauchte Zigarette in den Abfluss und klatschte in die behandschuhten Hände. »Packen wir's, Schwester«, sagte sie. Ich war froh, dass sie bei mir war. Ich drückte auf die Klingel neben der Milchglastür und hörte das Läuten im Inneren des Hauses. Über uns hatte ein Bewegungsmelder angefangen zu blinken. Shelley guckte ausdruckslos vor sich hin. Das Mädchen, das uns die Tür öffnete, sah jünger aus als wir, aber ich glaube, das lag nur daran, dass sie klein und dünn war. Sie trug Jeans, eine weiße Bluse und eine schwarze, perlenbestickte Strickjacke. Sie hatte kurzgeschnittenes braunes Haar und ein hübsches Gesicht. Stephens Schwester, garantiert. Sie sah genauso aus wie er. Barfuß, die Arme um sich geschlungen, stand sie in der Tür und schaute uns fragend an. Hinter ihr, in ihrem Wohnzimmer, sah ich, wie sich ein alter Typ im Sessel umdrehte, um zu sehen, wer gekommen war. Das Zimmer war von einer Tischlampe mit Fransen und dem unsteten Flackern des Fernsehers erhellt. Der alte Typ hatte eine dicke, unförmige Brille auf, über die Glatze gekämmte Haarsträhnen und schaute böse durch dicke Zigarettenqualmwolken. »Hallo«, sagte ich, »ist Stephen da?« Ich fühlte mich, als sei ich 8 Jahre alt und hätte bei jemandem geklingelt, um zu fragen, ob er rauskäme, um mit mir zu spielen. Das hatte ich natürlich oft getan. Natürlich. Stephens Schwester trat auf die Schwelle hinaus und zog die Glastür hinter sich zu. Sie trippelte mit ihren nackten Füßen hin und her und fuhr, während wir redeten, regelmäßig mit der Hand unter dem auf alt getrimmten Bewegungsmelder her, um ihn zu aktivieren. Wir standen abwechselnd im Hellen und im Dunkeln. »Er wohnt im Moment nicht hier«, sagte sie. »Seid ihr Freunde von ihm, oder?« »Ja, entfernte«, sagte Shelley, bevor ich antworten konnte. »Aber wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Neulich abends haben wir Neil in einer Bar getroffen. Er hat uns diese Adresse gegeben.« Als der Name fiel, verdrehte sie die Augen. »Ach so, Neil«, sagte sie. Dann gibt's den also immer noch? Wahrscheinlich besoffen. Shelly nickte und holte zischend Luft. Wir wussten nicht, dass hier seine Familie wohnt, entschuldige bitte, sagte sie. Die Schwester lächelte. Macht euch keinen Kopf deswegen. Vor einer Weile war Steven ja auch noch hier, aber jetzt ist er wieder weg. Ich kann euch eine andere Adresse geben. Kommt ihr von weit her? Nein, nein, sagte ich, nur aus Manchester. Warum Neil euch diese Adresse gegeben hat, ist mir schleierhaft, sagte sie, und dann, ich hole schnell einen Stift, wartet. Sie ging wieder ins Haus und ich hörte, wie sie sagte, in Ordnung, Dad, es ist für mich. Mit einer Geste der Entschuldigung bedeutete ich Shelley, das wusste ich nicht. Schon okay, flüsterte sie. Stevens Schwester kam mit einem gelben Post-it zurück, auf das sie die Adresse geschrieben hatte. Sie gab es mir und ich las die Adresse, faltete es und steckte es in meine Brieftasche. Da ist er für die nächsten Wochen, sagte sie, biss ich auf die Lippe und sagte, es geht ihm ziemlich schlecht. Ja, ah, sagten Shelley und ich, entschuldigten uns noch einmal, bedankten uns und gingen. Als wir die Straße zurückliefen, stieß Shelley einen langen, leisen Pfiff aus. Meine Güte, die war nett, findest du nicht? Sie hätte uns auch sagen können, wir sollten uns auf der Stelle verpissen. Ja, vielleicht, es war seine Schwester, oder? Und der uns so angestarrt hat, war das sein Vater? Ich lachte. Nein, der ist abgehauen. Er hat immer seine Mutter verprügelt. Das muss sein Stiefvater gewesen sein. Sie wusste, dass wir keine alten Freunde waren, sagte Shelley und schrieb die Anführungszeichen in die Luft. Ja, das habe ich auch gemerkt. Und wo geht's jetzt hin? Sagte sie. Nirgendwohin, sagte ich. Oh, okay. Aber ich gehe in die Uni und höre mir eine Band an, wenn du Lust hast. Shelley sagte ja, öffnete ihre Handtasche und gab mir eine Flasche. Ich leerte sie mit zwei langen Schlucken. Scheiß Gegend, grauenhaft, sagte ich. Dem fügte Shelley nichts hinzu. Rennst du mit? Fragte ich, die Hände in den Taschen. Ich hab Lust, hier runter zu rennen. Ich holte meine Brieftasche heraus und nahm sie zwischen die Zähne, damit sie mir nicht aus der Hosentasche rutschte. Dann gab ich Shelley ein Zeichen mit dem Kopf, holte Luft und raste blitzschnell den Hügel hinunter. Die Allstars haben kein Fußbett. Wenn man rennt, kommt man wirklich hart auf. Man knallt auf den Bürgersteig, dass einem die Fußsohlen wehtun. Aber es tut gut. Es ist in Ordnung. Vom Atmen in dem Abendnebel drehte sich mir am Fuß des Hügels alles im Kopf. Oben kniete Shelley und schnürte sich einen Schuh zu, sehr glaubwürdig. Um sie zu ärgern, gab ich ihr durch ein Zeichen zu verstehen, dass ich mal in die Büsche wollte und rief, muss mal pinkeln. Ich kletterte am Straßenrand hoch und bahnte mir einen Weg durch das Gestrüpp, bis ich von der Straße aus nicht mehr zu sehen war und knickte dabei die schwarzen Adlerfarnzweige ab. Es war eiskalt und ich hüpfte, als ich auf Shelley wartete, von einem Bein aufs andere, um warm zu werden.